Herzlichen guten Hallo und willkommen im Wrestling Talk Radio Chaka Spezial New Japan Climax 2015 oder 25 Tag 1 bis 6 Kurzreviews hier für euch zusammengefasst, die bisher in den Snap Suplex Shorties von Jan und Sven gemacht wurden. Tag 1, 2, 5 und 6 sind Sven, Tag 3 und 4 sind von Jan und dementsprechend wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei den nächsten knapp 100 Minuten New Japan Pro Wrestling G1 Climax 25 und los.
Hallo und herzlich willkommen im Wrestling Talk Radio zu unserem allerersten Snap Suplex Shorty zum diesjährigen Climax von New Japan Pro Wrestling. Ich bin der Sven, euer Pumper der Herzen. Wenn ihr jetzt nicht genau wisst, was ich hier gerade von euch überhaupt möchte, dann empfehle ich euch ganz dringend, hört euch einfach die Opening Bell an, die der Jan und ich vor ein paar Tagen aufgenommen haben. Da erklären wir ganz genau, um was es bei dem kleinen Projekt, was wir da jetzt hier planen, klein geht. Ich gehe einfach mal davon aus, dass diejenigen, die sich das jetzt gerade anhören, wissen, um was es geht. Und aus dem Grund möchte ich gar nicht großartig um den heißen Brei rumreden, sondern fang direkt an. Wir starten in den Climax 2015 und wir starten so, wie New Japan meistens startet bei seinen Shows, mit einem Multi-Man-Tag-Team-Match. Dabei treten gegeneinander an jeweils Kontrahenten, die am nächsten Tag im eigentlichen G1 aufeinandertreffen und das Ganze wird auch noch aufgefüllt mit Non-Tournament-Teilnehmern und im Eröffnungsmatch, 8-Man Tag Team Match, treffen aufeinander Yuji Nagata, Yushin Thunder Liger, Tiger Mask 4 und Yohai Komatsu. Die sind angetreten gegen Tomoaki Honma, Mascara Dorada, David Finlay und Jay White. Das Ganze war ein schönes, in meinen Augen spaßiges Eröffnungsmatch, gute 10 Minuten. Jeder hat mal ein bisschen Action bekommen. Nagata gegen Honma als Teaser für Tag 2 ist kurz angerissen worden. Ansonsten haben sich vor allen Dingen die beiden Young Boys, Finlay und White, in meinen Augen hier ganz gut dargestellt. Würden in meinen Augen auch sehr gut als Team weiter zusammenpassen. Gerade Jay White hat ordentliche Leistung gebracht. Letztendlich hat es allerdings nicht gereicht. Das Team um Yuji Nagata holte den Sieg und damit ist der Climax auch schon am Laufen. Im zweiten Match haben wir dann Hiroki Goto und Captain New Japan, die antreten gegen das Bullet Club Team aus Yujiro Takahashi und Cody Hall. Ja, war ganz solides Tag Match. Allerdings fand ich das erste Match besser. Wer mir in dem Match sehr gut gefallen hat, war Cody Hall, bei dem man eine deutliche Entwicklung sieht. Und ansonsten war es halt da. Ich meine, es sind halt sowieso nur Ergänzungsmatches, diese Tag-Matches, einfach um die Leute aus dem Turnier ein bisschen zu schonen und eben auch den anderen Leuten ein bisschen Präsenz zu bieten. Goto, Captain New Japan gewinnen, war abzusehen. Im dritten Match haben wir dann Chaos in Form von Shinsuke Nakamura und Yoshihashi, die ebenfalls ein Bullet Club Team vor die Nase gesetzt bekommen, nämlich Karl Anderson und Tama Tonga. Solange Shinsuke und Karl Anderson gegeneinander im Ring sind und einfach nur wrestlen, ist es was Wunderschönes. Die beiden haben eine richtig schöne Sequenz rausgehauen. Am Ende kommt so, wie es kommen muss. Shinsuke Nakamura haut Tama Tonga das Bomaye ins Gesicht und damit ist 1, 2, 3 die Show vorbei für den Bullet Club. Zweite Niederlage für die Jungs an dem Abend. Und ich freue mich auf Nakamura gegen Anderson am Tag 2. Das nächste Chaos-Team ist dann Okada und Ishii und Gedo. Und die treten an gegen Michael Elgin mit seinem New Japan-Debüt, Satoshi Kojima und Ryusuke Taguchi. Auch hier muss man sagen, das Aufeinandertreffen von Okada und Elgin war nach ihren Ring of Honor Matches ganz nett. Man hat viel Fokus auf Ishii gegen Kojima gelegt. Gerade nach dem Match sind die beiden nochmal massiv aneinander geraten. Und Elgin hat es geschafft, mit seinen Power Moves schon mal den ersten Eindruck zu hinterlassen beim New Japan Publikum, auch wenn ich persönlich jetzt finde, dass sein Vertical Suplex ein bisschen schief in der Kurve hing und dass er bei dem Move, als er einen seiner Gegner auf den Schultern hat und den anderen frontal sich hochnimmt und dann praktisch einen Fallaway Slam zeigt gegen beide, das hat ein bisschen, naja, unrund ausgeschaut. Allerdings, beim Publikum kam es an, das ist die Hauptsache. Über Taguchi reden wir eigentlich am besten gar nicht, genauso wie wir es in der Opening Bell gesagt haben. Jede Aktion ist nicht nur komplett mit, sondern auch für den Arsch aktuell. Und damit haben wir dann das ganze Rahmenprogramm im Endeffekt schon rum. Und wir starten in den eigentlichen Climax, in die Turnierphase. Und wir beginnen mit einem modernen Wrestling-Klassiker, Hiroyoshi Tenzan gegen Doc Gallows. Ich glaube, wenn wir am Ende vom Turnier zurückblicken, werden wir hier wohl einen Kandidaten haben für das schlechteste Match des Turniers. Tenzan hat in dem Match eine Phase, wo er aus der Ecke angelaufen kommt und irgendwie das Knie unter ihm wegbricht, obwohl im Endeffekt keine Kniebearbeitung bis dato stattfand. Ich hoffe, dass er einfach hier nur irgendwie, umgeknickt, ausgerutscht, wie auch immer er ist, und dass nicht irgendwie sein Knie verletzt ist, weil das wäre schon sehr bitter, wenn er direkt am ersten Tag sich eine Verletzung zuziehen würde. Match kann man zusammenfassen mit Doc Gallows prügelt und brawlt 8 Minuten lang auf Tenzan ein. Tenzan zeigt Punch, Kick, Mongolian Chop, Punch, Kick, Mongolian Chop, Mongolian Chop, noch mehr Mongolian Chops. Und am Schluss den Anaconda Vice zum Sieg. Wenigstens das Finish war ganz schick gemacht, weil er beim Anaconda Vice eben nochmal, oder weil Doc Gallows beim Anaconda Vice nochmal auf die Beine kam. Tenzan zwingt ihn doch wieder nach unten und Gallows muss aufgeben und das sind die ersten zwei Punkte für Hiroyoshi Tenzan. Match 2, Togi Makabe gegen Toru Yano, und was soll man großartig erwarten? Es ist ein typisches Toru Yano Match, gleichzeitig ein typisches Togi Makabe Match. Das bedeutet, wir sehen viel Gebräule von Makabe, wir sehen jeden erdenklichen Dirty Move von Toru Yano, wir haben das Kissen aus der Ecke, was abgezogen wird. Wir haben einen Stuhl im Einsatz, wir haben Outside-Gebrawle. Und er schafft es natürlich wieder irgendwo sein Low-Blow zu landen und fast den Sieg abzustauben. Allerdings reicht's nicht ganz. Makabe verpasst ihm in der schönen Finish-Sequenz erst einen Death Valley Driver und anschließend den King Kong Knee Drop in den Nacken. Und 1, 2, 3, Show vorbei. 2 Punkte für den Never Openweight Title Träger. Nächstes Match ist dann Bad Luck Fale gegen Tetsuya Naito. Bad Luck Fale mit einem modischen Hut rausgekommen. Und das war schon ein schicker Entrance. Als dann Naito rauskam, ging Raunen durch die Halle. Weil es kommt nicht der flashy Naito raus, sondern ein Typ, komplett von oben bis unten in schwarz gekleidet im Anzug, mit einer Terminator-Maske, ähnlich wie unser Freund Max bei der NEW. Vermummt obenrum noch. Und ja, das ist dann wohl die neue Einstellung von Naito. Wir haben in dem Match sehr viel Gebrawle außerhalb des Rings. Naito hat mir in dem Match viel, viel besser gefallen als in der Vergangenheit, weil er einfach unheimlich arrogant und cocky rüberkam. Und ja, hat gepasst in dem Moment. Hat sich schön Zeit gelassen draußen. Wieso soll ich bei 7 in den Ring, wenn ich mich bis 18 oder 19 anzählen lassen kann? Fand ich sehr cool. Finish-Sequenz war leider dann etwas unrund, auch hier an der Stelle. Bad Luck Fale will den Bad Luck Fall zeigen. Naito kontert ihn aus. Es hat schon etwas seltsam ausgeschaut. Rollt ihn auf mit so einem Jackknife-Cover, wo er im Endeffekt mehr neben Fale sitzt als auf Fale. Und ja, wirkte alles etwas unglücklich. Aber hat gereicht zum Sieg. War ein solides Match, sagen wir mal so. Deutlich mehr als solide. Und damit kommen wir jetzt zu den Main-Event-Matches, die auch groß beworben worden sind. AJ Styles gegen Katsuyori Shibata. Shibata, ja einer meiner persönlichen Faves, startet in das Turnier mit einer Armverletzung. Und die scheint sogar so ernst zu sein, dass AJ nicht den Arm bearbeitet während des Matches. Allerdings scheint sie auch nicht so schwer zu sein, dass Shibata eben nicht voll durchziehen kann bei seinen Kicks. Und Kicks hat er gezeigt. Viele. harte Kicks. Was ich dann sehr schön fand, war, dass die beiden sich draußen beharkt haben, Shibata eine Kickserie zeigt, irgendwann aus Versehen gegen den Pfosten kickt und AJ ab dann das Bein bearbeitet. Und zwar massiv, weil er einfach keinen Bock hat mehr, noch mehr Kicks ins Gesicht zu bekommen. Richtig schönes Hin und Her bei dem Match. Nette Kontersequenzen aus dem Abdominal Stretch in den Abdominal Stretch. Und mein persönliches Highlight ist dann hier eine sehr, sehr geile Endphase, als Shibata AJ in sein Sleeperhold nimmt und versucht eben auszuchoken als Vorbereitung für den Penalty Kick. AJ allerdings die verletzten Finger, also der ganze rechte Arm von Shibata ist getaped bis zur Hand runter und AJ greift die Finger an, zieht ihm die Finger auseinander, sodass Shibata den rechten Arm lösen muss aus dem Griff. Aber um den Sleeperhold nicht zu lösen, hat er immer noch den linken Arm um AJs Hals und beißt sich in die eigene Hand, einfach um diesen verdammten Griff noch halten zu können für ein paar Sekunden. Bringt AJ auf den Boden, versucht den Penalty Kick, AJ weicht aus, verpasst ihm den Pele Kick, Bloody Sunday und den Styles Clash zum Sieg, genau. Fand ich sehr schön in der Sequenz. Und vor allem dieses Beißen war eine richtig, richtig coole Aktion, was wir so in der Form, glaube ich, auch noch nicht gesehen haben. Main Event, Hiroshi Tanahashi gegen Kota Ibushi. Haben wir ja schon ein bisschen angedeutet, könnte so eine potenzielle Fackelweitergabe irgendwann mal sein. Hier in dem Match haben wir einen Tanahashi in Topform gesehen. Da hat es sich richtig ausgezahlt, dass er in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen zurückgesteckt hat. Ging sehr systematisch vor, unheimlich smart gearbeitet, denn ihm gegenüber steht Kota Ibushi, wahrscheinlich die größte Springbohne von New Japan. Und was macht Tana in dem Fall? Er zerstört Kota Ibushis Bein. Jede verdammte Aktion, immer schön aufs Bein, immer aufs Knie geschlagen. Ibushi hat es leider nicht ganz zu 100% immer gesellt, aber naja, machen wir mal ein Auge zu. Das Match war in der Anfangsphase sehr methodisch aufgebaut. Ibushi immer mal wieder so einen kleinen Zwischensprint bekommen. Ist immer wieder eben mit einer Aktion gegen das Bein gestoppt worden. Und dann in der zweiten Hälfte vom Match und gerade in der Endphase war es ein offener Schlagabtausch. Crowd 50-50. Ibushi war kurz davor, das Ding zu gewinnen. Aber am Ende ist es dann doch Tanahashi, der hier seine ersten zwei Punkte holt. In einem wirklich extrem starken Match, was ich jedem empfehle. Und genauso wie ich vorher gesagt habe, dass Tenzan gegen Gallows vielleicht eins der schlechtesten Matches des Turniers insgesamt sein könnte, haben wir hier schon mal den allerersten Contender für das beste Match des Turniers. Und man muss es, denke ich, sogar ja im Kreis der Match of the Year Kandidaten mit reinpacken. Das heißt, Zwischenstand nach Tag 1 hat natürlich überhaupt noch nichts zu bedeuten, aber hier Tanahashi, Styles, Naito, Makabe, Tenzan alle mit 2 Punkten, der Rest logischerweise mit 0. Jo, Gesamtbewertung von der Show würde ich sagen, war eine solide Show. Mir haben der Opener gut gefallen und die beiden Main Events, vor allem der Main Event selber, also Tanahashi gegen Ibushi, waren fantastisch. Dazwischen die Tag-Matches, ja, das sind halt Filler-Stuff. Könnte man auch überspringen. Ich schaue es mir gerne an, weil ich die Jungs allgemein sehr gerne sehe. Und die drei anderen Turnier-Matches, ja, gesehen, vergessen. Ich persönlich, ich mag Toriyanos Stil. Hast du ein Match gesehen, hast du alle gesehen. Allerdings unterhält er mich trotzdem. Und insofern haben wir mit Tenzan Gallows ein Näh-Match. Naito gegen Fale war ein Näh-Match. Allerdings, und auch das haben wir in der Opening Bell ja schon gesagt, ist es, denke ich, gerade bei diesem Turnier nicht so wichtig, wie Naito wrestelt, sondern wie Naito sich entwickelt im Laufe des Turniers, charakterlich. Und wir hatten hier schon mal einen guten ersten Schritt in die richtige Richtung. Jo, das war mein kleiner Mini-Review zu Tag 1. Achso, ich sollte vielleicht noch eine Punktzahl geben, wenn wir das Ganze hier wie ein Roundtable machen würden. Also ich sitze hier alleine an meinem runden Tisch, weil ansonsten mag mich ja keiner. Ich würde der Show 7,5 geben. War ein solider Opener für das Turnier. Ist noch Platz nach oben. Und ja, bin gespannt auf Tag 2. Da treffen dann aufeinander unter anderem Yuji Nagata und Tomoaki Honma. Das sollte ganz schick werden. Nakamura und Anderson sollte ein wrestlerischer Leckerbissen werden. Jo, bin gespannt. Wird bestimmt eine schöne Show. Und auch die werdet ihr dann hier wieder hören im Rahmen von einem Shorty. In dem Sinne verabschiede ich mich auch schon wieder an der Stelle. Wir hören uns wieder im nächsten Shorty oder bei irgendeiner anderen Sendung im Wrestling Talk Radio. Ich wünsche euch eine gute Zeit bei allem, was ihr macht. Macht's gut. Ohren steif halten. Bis demnächst. Wenka Wenka. Hallo und herzlich willkommen im Wrestling Talk Radio. Ich bin der Sven, euer Pumper der Herzen, und ich begrüße euch ganz herzlich zu Tag 2 des New Japan G1 Climax in unserem Mini-Review. Ich beginne, ohne groß um den heißen Brei rumzureden, mit der Action direkt hier. Es ist der Tag, an dem Block B ins Turnier startet. Aber bevor Block B aktiv wird, gibt es die üblichen verdächtigen Tag-Team-Matches, New Japan-Style. Und es beginnt mit Yushin Thunder Liger und Tiger Mask 4 gegen die beiden Young Lions, Yohei Komatsu und Jay White. Ist ein komplettes Standard-Match. Alle Wrestler bringen ein bisschen Aktionen unter. Am meisten Reaktionen zieht an der Stelle noch Liger, gerade wenn er sein Surfboard ansetzt. Insgesamt am besten gefallen hat mir Yohei Komatsu, der unheimlich motiviert auftritt während den letzten Wochen und Monaten und richtig gute Leistung zeigt. Aber standesgemäß gewinnen natürlich hier die beiden alten Herren. Haben hier einen ganz guten Opener hingelegt. Nicht so gut wie bei Tag 1 in meinen Augen, aber immerhin grundsolide. Nächstes Match ist dann Togi Makabe, Kota Ibushi und Captain New Japan gegen Team Bullet Club in Form von Bad Luck Fale, Doc Gallows und Cody Hall. Ist für mich ein relativ langweiliges Match gewesen, gebe ich ganz offen zu. Ich kann halt persönlich nicht viel mit Captain New Japan anfangen. Team Bullet Club ist halt Bullet Club. Ne? Wir machen halt lustige Bullet Club Sachen. Und im Großen und Ganzen ein kleiner Brawl, der keinem wehtut, geht keine 6 Minuten. Am Schluss bekommt Cody Hall den King Kong Knee Drop ab von Togi Makabe. Und das war's dann an der Stelle. War auch so zu erwarten, denke ich. Nächstes Match ist Toru Yano und Yoshihashi, die beiden Vertreter von Chaos, gegen AJ Styles und Tama Tonga, die beiden Vertreter des Bullet Club. Hier wird es zum ersten Mal ein bisschen interessanter, weil an Tag 3 ja Toru Yano auf AJ Styles treffen wird und normalerweise hier überhaupt keine Chance haben dürfte gegen AJ. Aber er schafft es tatsächlich, hier mit seinem typischen Toru Yano Strategies, sich durchzumogeln im wörtlichen Sinne, schleudert am Schluss Tama Tonga gegen AJ, der damit aus dem Match raus ist, rollt Tama Tonga ein und geht hier tatsächlich mit ein bisschen Momentum in das Match gegen AJ, und es ist tatsächlich sowas wie ansatzweise spannend, weil eben Toru Yano halt doch jemand ist, der ab und zu mal einen Upset schaffen kann. Und zum Thema Upset komme ich nachher gleich nochmal. Tenzan, Shibata und Taguchi gegen Tanahashi, Naito und Mascara Dorada ist dann das letzte Tag-Team-Match an dem Tag. Ist vom Papier her ein Six-Man-Tag, war effektiv in der Ausführung eigentlich eher ein normales Tag-Match, weil Shibata und Naito sich so gut wie komplett rausgehalten haben aus dem Match. Also ganz, ganz wenig gezeigt haben, was ich an der Stelle sehr smart finde. Shibata wird dadurch geschont, kann seinen verletzten Arm ein bisschen schonen, und Naito kann sein neues Gimmick natürlich damit exzellent pflegen. Wrestelt hier im T-Shirt, ist komplett desinteressiert, hat überhaupt keinen Bock auf das Match, Ja, und ist auch der erste, der geht, nachdem das Match zu Ende ist. Interessanterweise findet die Entscheidung hier nicht zwischen irgendwelchen Tournament-Teilnehmern mit statt oder eben Tournament-Teilnehmer besiegt Non-Tournament-Fighter, sondern es ist tatsächlich so, dass hier Ryusuke Taguchi mal wieder nach einer Aktion mit dem Arsch Mascara Dorada pinnen kann, der mir bis dato im Match am besten gefallen hat. Vielleicht baut mir Taguchi doch nochmal auf, so in Richtung Junior Heavyweight Title, dass er vielleicht in der Zukunft mal Kushida herausfordern könnte. Wäre eine Option in der doch relativ am Boden liegenden Division, leider Gottes. Dann beginnt tatsächlich Block B, startet ins Turnier, und wie können wir besser ins Turnier starten als mit Tomohiro Ishii und Satoshi Kojima, die erwartungsgemäß sich nichts schenken und das Match direkt mal mit einem richtig, richtig langen Schlagabtausch beginnen. Immer schön ins Gesicht, immer schön auf die Brust. Man muss jetzt dazu sagen, die ganze Show hat stattgefunden ohne Kommentar und nur mit einer einzigen Hardcam-Einstellung, was das Ganze ein bisschen runtergezogen hat von der Darstellung für mich. Aber da komme ich am Schluss nochmal drauf. Der Vorteil, wenn du keinen Kommentar hast, du hörst die Chops besser klatschen. Und mein Gott, es hat geklatscht. Das Match für mich persönlich schwankt ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Gibt diese wunderschönen Power-Aktionen von beiden. Gibt allerdings auch immer mal wieder so ein paar Längen, finde ich persönlich. Gibt eine sehr lange Down-Phase von Ishii. Kojima steht da etwas ratlos fast schon daneben, und in meinen Augen weiß er nicht wirklich, was er damit machen soll. War aber letztendlich nicht ausschlaggebend fürs Match. Ishii holt den Sieg nach einem Brainbuster und holt sich damit seine ersten beiden Punkte. Mal schauen, wie lange er gesundheitlich durchhält, wenn er wirklich hier jeden Tag hier ordentlich auf die Omme bekommt. Nächstes Match ist Hirooki Goto, der Intercontinental Champion, gegen Yujiro Takahashi, natürlich standesgemäß in Begleitung einer leicht bekleideten Dame. Und es trifft genau das ein, was ich in unserer Opening Bell schon befürchtet habe: wenn Yujiro die Mädels dabei hat und in seinem Yujiro-Modus ist, dann wird das Match nicht so toll. Also er hat das Match im Großen und Ganzen dominiert, es geht fast 12 Minuten. Im Wesentlichen ist Yujiro in der Offensive. Und man muss an der Stelle ganz klar kritisieren, die Offensive ist nie so stark oder schaut nie so stark aus, als dass man wirklich das Gefühl haben könnte, dass Goto ganz, ganz dringend in Gefahr ist und das Match verlieren könnte. Im Endeffekt wartet man nur auf den Moment, an dem Goto zurückkommt und sich den Sieg holt. Und genau das passiert am Schluss. Nach dem Shotenkai ist die ganze Chose, die Yujiro vorher geleistet hat, für ein Popo. Und diesmal nicht unter Taguchi-Beteiligung. Und standesgemäß verliert Takahashi hier, und der Intercontinental Champion hat seine ersten Punkte. Yuji Nagata gegen Tomoaki Honma ist das nächste auf der Card. Ist ein Match von zwei Leuten, die ich sehr gerne mag. War auch in meinen Augen sehr ordentlich geführt. Ein bisschen hin und her. Die Fans sind komplett auf Honmas Seite. Und wenn Honma dieses Jahr seinen ersten Sieg holt, dann glaube ich, fliegt das Hallendach weg. Er ist unheimlich over beim Publikum, versaut sich's aber immer selber ein bisschen, weil er eben dauernd versucht, sein Kokeshi, sein Headbutt ins Ziel zu bringen. Und der hat natürlich hier mal wieder kein einziges Mal wirklich getroffen. Und wie wir alle wissen, wenn der Kokeshi nicht trifft, gibt's auch keinen Sieg für Honma. Damit sollte klar sein, Nagata gewinnt hier. Schauen wir mal, wie es weitergeht für die beiden. Für Tag 4 habe ich da schon für Honma so ein kleines, für mich persönlich, Dreammatch in Aussicht gegen Okada. Mal gucken, wie es weiterläuft. Eben jener Okada steht an einem Semi-Main-Event gegen Michael Elgin, den Ring of Honor-Vertreter. Michael Elgin damit sein erstes One-on-One-Match für New Japan. Gleich gegen den World Champion ist, denke ich, ein Start, den man mal so machen kann. Und man muss sagen, das Match war richtig, richtig gut. Ging auch knapp 12 Minuten. Elgin hat richtig schöne Aktionen gezeigt und er kommt sehr gut an beim Publikum. Das muss man ihm lassen. Seine Aktionen schauen sauber aus, waren beeindruckend, gab eine schöne, ich würde sagen, eine Falcon Arrow Variante vom Seil, wo die Fans komplett abgegangen sind, hat seine Buckelbomb zeigen können, war richtig schönes Match, hat richtig Spaß gemacht. Hat allerdings dann am Schluss nicht gereicht. Tombstone und Rainmaker reichen zum Sieg für Okada. Wobei man sagen muss, es hat vorher eine schöne Phase gegeben, als Okada eben immer wieder versucht hat, Elgin zum Tombstone hochzupowern und Elgin sich immer wieder wehren konnte. Spricht für beide stark dargestellt. Und von den beiden Auftritten, die Elgin jetzt hatte im Climax, würde ich mal sagen, bis jetzt gute Entscheidung, ihn reinzubucken. Er hat sowohl im Tag Team Match an Tag 1 als auch jetzt hier im Singles Match ordentliche Leistung gezeigt. Und ich bin gespannt, ob er diese Leistung eben auch für die restlichen 16 Tage aufrechterhalten kann. Wenn ja, dann hat er ganz großes ganz großen Schritt in Richtung New Japan getan, was ja für ihn persönlich so ein kleiner Wunschtraum immer war. Kommen wir zum Main Event. Karl Anderson gegen Shinsuke Nakamura. Habe ich mir sehr viel davon erwartet. Ist einen kleinen Ticken hinter den Erwartungen für mich persönlich zurückgeblieben. War ein Match auf Augenhöhe, finde ich gut. Aber irgendwie so ein Ticken mehr hätte ich mir doch erwartet. Ich kann es noch nicht mal genau benennen, was mir gefehlt hat. Es gibt einen Moment im Match, wo ich ein bisschen raus bin. Das ist der Moment, in dem Karl Anderson Shinsuke Nakamura den Gunstun für Nicht-New Japan-Fans eine Cutter-Variante, eine RKO-Variante vom zweiten Seil verpasst. Nakamura kickt aus. Finde ich nicht so toll, ganz ehrlich. Ja. Ich mag Nakamura, aber diese Top-Rope-Mega-Finisher, da sollte man eigentlich liegen bleiben. Vor allem, wenn es jetzt eben erst das erste Match für denjenigen im Turnier ist. Ja. Sowas kann man vielleicht machen beim Finale oder im Big Match, aber ist für mich so ein bisschen fader Beigeschmack an der Stelle. Finde ich etwas uncool. Auf der anderen Seite kickt Karl Anderson natürlich aus dem Beaumarchais aus, weil nach dem ersten Beaumarchais bleibt keiner liegen, außer den Jobbern oder den Young Lions, aber ist halt etwas vorhersehbar. Am Schluss schöne Kontersequenz, Shinsuke rennt in den dritten Gunstun insgesamt rein und der Upset ist perfekt. Karl Anderson pinnt an Tag 2 in seinem ersten Match im Turnier. Shinsuke Nakamura holt sich den Sieg und damit hätte, glaube ich, erstmal keiner gerechnet. Du hast auch so ein leichtes Raunen im Publikum gehört, die ja generell etwas leise waren während der Show und die für meinen Geschmack gerade sehr leise bei Nakamura waren. Hätte ich mir viel mehr Reaktion erwartet. Aber ist vielleicht regional bedingt, wo ich jetzt nicht den Einblick habe. Auf alle Fälle hier ein Upset, was natürlich das ganze Tournament schon ein bisschen spannend macht, weil wir ja auch in unserer Opening Bell gesagt haben, der Sieger des Blocks wird wohl kaum mehr als 2 Niederlagen haben. Und Shinsuke hat damit die erste direkt am ersten Tag sich abgeholt und ist direkt in der Pflicht und ein bisschen in der Jägerrolle. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Insgesamt würde ich sagen, war es eine gute Show auf einem ähnlichen Niveau wie Tag 1, hat mir allerdings von der Präsentation her schlechter gefallen. Also wrestlerisch war es ungefähr das gleiche Niveau, hat den Vorteil, dass du die Climax-Turnier-Matches, denke ich, konsistenter auf einem gleichen Niveau hattest. Im Gegensatz zu Tag 1, wo du halt mit Gallows und Tänzern doch ein etwas zähes Match hattest direkt am Anfang. Und Naito und Fale ja auch nicht ganz so toll gewirkt haben. Also hier war die Qualität durchgehend besser, sag ich mal so. Allerdings durch die Präsentation eben nur mit dieser einen Hardcam, die noch dazu so ungünstig positioniert war, dass wenn die Wrestler in die Halle gekommen sind und der Entrance beleuchtet war, du am Bildschirm überhaupt nichts gesehen hast, weil die Kamera eben direkt gegenüber stand, hat unheimlich geblendet Und gerade bei Nagata gegen Honma ist diese Beleuchtung erst nach ein paar Sekunden im Match, fast eine Minute im Match ausgeschaltet worden. Das heißt, du hast den Anfang komplett verpasst. Auf der anderen Seite muss man sagen, das Ganze ist wohl rechtlich bedingt, dass eben hier nur Low-Budget-Produktion gefahren wird. Und es ist immer noch besser, als wenn wir Tag 2 gar nicht sehen könnten. Also nehmen wir einfach mal, was wir bekommen. Wenn es nicht übertragen worden wäre, wäre es viel, viel bitterer gewesen in meinen Augen. Und insofern drückt man da mal die Augen zu, was eben bei der Beleuchtung auch besser ist. Und harren einfach der Dinge, die da weiter auf uns zukommen. Ich gehe davon aus, dass wir gerade dann zur Endphase hin im Climax wieder auch viel, viel besser produzierte Shows sehen werden. Ich gebe einfach nochmal den Punktestand durch, zusammenfassend. Auch das ist jetzt relativ wenig aussagekräftig, weil eben erst ein Tag stattgefunden hat. Karl Anderson, Okada, Goto, Ishii und Nakata jeweils mit 2 Punkten, der Rest natürlich mit 0. Und ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, mein persönliches Highlight für Tag 4, wenn Block B zum nächsten Mal kämpft, ist dann Okada gegen Honma. Tag 3, der jetzt hier KFAP-technisch schon stattgefunden hat, den ich aber noch nicht gesehen habe, sollte eigentlich gerade mit AJ und Toru Yano ein Fun-Match haben. Und Fale und Makabe könnten eigentlich, wenn sie Bock haben, sich ordentlich auch den Schädel wegklatschen und einen schönen Brawl hinlegen. Also alles in allem, denke ich, schaut's ganz gut aus. Um das Ganze jetzt noch mit Punkten abzuschließen, ich habe Tag 1 7,5 Punkte gegeben. Ich gebe Tag 2 prinzipiell auch 7,5. Ziehe aber einen halben Punkt ab für die Präsentation, lande ich bei 7 Punkten. Ist, denke ich, eine faire Bewertung für die Show. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Das war's von meiner Seite aus auch schon wieder. Ich hoffe, ihr bleibt am Ball hier bei unseren Shorties. Gebt mir Feedback, wie es euch gefallen hat, was wir verbessern können, was ich verbessern kann. Und mal gucken, ich denke, der Jan wird demnächst auch mal wieder einen Shorty für euch hier aufnehmen, in dem Sinne. Gut, das war's dann von meiner Seite. Ich wünsche euch eine gute Zeit bei allem, was ihr tut. Bleibt sauber, wir hören uns. Wenka Wenka.
Herzlich willkommen zum dritten Tag des G1 Climax. Ich bin der Jan, der Mann, der das Niveau so untergräbt wie kein zweiter im WTR. Ja, heute bin ich euer Gastgeber. Wie schon gesagt, für den dritten Tag des G1 Climax aus der Kyoto City Budokan Center gab's das Ganze vor knapp 1700 Zuschauern und die Show begann mit einem 8-Man-Tag Team-Match. David Finlay, Jay White, Mascara Dorada und Michael Elgin traten an gegen Yushin van der Leyga, Satoshi Kojima, Tiger Mask und Yohai Komatsu. Zu den Nicht-Turnier-Matches werde ich jeweils nicht so viel sagen. Dafür waren ist da nie wirklich was Spektakuläres passiert. Ich werde nur so ein paar Anmerkungen. Michael Elgin konnte wieder, sag ich mal, seine Signatures so ein bisschen zeigen und sich dem Publikum präsentieren. Wie auch sonst bei den Tag Team Matches wurde auch hier so ein kleiner Ausblick auf den nächsten Turniertag des Block Bs gezeigt, wo dann Elgin auch gegen Kojima antreten wird. Und für mich am interessantesten neben Elgin und wie er beim Publikum ankommt, sind eigentlich Jay White und David Finlay, die mir persönlich auch als Tag-Team ganz gut gefallen wurden, die ja auch ab und zu mal so ein bisschen zusammengearbeitet haben, ein bisschen Chemie scheint zwischen denen zu herrschen. Das wäre auf jeden Fall vielleicht mal eine Überlegung in. Ja, ich sag mal, wenn die beiden noch ein bisschen weiter sind, vor allem David Finlay ist ja erst seit kurzem dabei, ihn vielleicht mal im Bereich der Junior Tag Team vielleicht auch ab und zu mal antreten zu lassen, würde der Division auf jeden Fall gut tun. Auf jeden Fall gewinnen konnten das Match natürlich die Faces um Yoshi van der Leyga und Kojima, Tiger Mask und Yohei Komatsu. Im zweiten Match konnten auch wieder die Faces siegreich hervorgehen. In diesem Fall war es ein Chaos gegen Bullet Club Match in der Zusammenstellung Tomohiro Ishii und Yoshihashi gegen Cody Hall und Yujiro Takahashi. Ja, auch wieder mit dem Ausblick auf den nächsten Tag. Ishii gegen Takahashi. Ja, hat man die Matches, ich sag mal so, die Bullet Club Matches gegen andere Teams, hat man eins gesehen, hat man da auch so ein bisschen alle gesehen, läuft halt immer nach demselben Muster so ein bisschen ab. Cody Hall gefällt mir immer besser. Der junge Mann, dem würde ich, wenn ich drauf wetten würde, beziehungsweise Geld drauf setzen könnte, würde ich ihm eine sehr große Zukunft bescheinigen. Ich glaube, das ist jemand, der in, ich sag mal, 5 bis 10 Jahren, kommt halt immer drauf an, wie er sich entwickelt, in der WWE ein ganz großer Name sein kann. Denn dass da der Weg früher oder später hinführt, ist ja eigentlich relativ klar und eigentlich schon fast in die Sterne geschrieben. Aber erstmal kann er bei New Japan noch sehr, sehr viel lernen. Und das, was er in der kurzen Zeit, die er da ist, gelernt hat, macht schon mal einen sehr guten Eindruck. Als nächstes ging es weiter mit dem Bullet Club. Mal wieder. Diesmal Carl Anderson und Tama Tonga gegen Captain New Japan und Hiroki Goto. Relativ kurz das Match mit nur knapp 6 Minuten. Am Ende konnte der Bullet Club gewinnen. Ja, in dem Fall war halt Captain New Japan das schwächste Glied. Und wir wissen ja, der Schwächste fliegt. Naja, bei Captain New Japan würde ich es mir manchmal wirklich wünschen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Das vierte und letzte Tag Team Match des Tages bestand dann aus Ryusuke Taguchi, Tomoaki Honma und Yuji Nagata, die das Chaos Team aus Gedo, Okada und Nakamura besiegen konnten. Am Ende konnte Honma, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, weil zu den Tag Team Matches habe ich mir natürlich keine Notizen gemacht, aber ich glaube, Honma konnte am Ende mit dem Kokeshi vom obersten Seil Gedo ausschalten. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt mich richtig erinnere, hat Gedo nach dem Kokeshi auch gezappelt wie so ein Fisch am Trockenen am Land, dem man jetzt nur noch mal mit dem Stock auf den Kopf hauen muss, damit er, naja, halt nicht mehr leidet. So sah Ghetto aus. Aber so viel erstmal zu den Tag-Matches. Wie gesagt, die ganz spektakulären Sachen waren da jetzt nicht mit bei. Aber es ist, wenn man Zeit hat, kann man sich die auch immer mal so ein bisschen mit angucken. Aber richtig interessant wurde es jetzt mit den Kämpfen von Block A, der zweite Tag von Block A. Und der erste Kampf Kota Ibushi gegen Doc Gallows. Ein Match, das vielleicht noch der ein oder andere sich noch erinnern kann und denkt, irgendwie kommt mir das bekannt vor, dass das noch gar nicht so lange her ist. Dem kann ich sagen, ja, dann hast du ein gutes Gedächtnis, denn die beiden sind schon beim New Japan Cup, den Kota Ibushi ja für sich entscheiden konnte, in der ersten Runde aufeinander getroffen. Ja, und dieses Match hier lief auch relativ ähnlich ab. Doc Gallows dominant, hat auch mehrmals seinen Finisher versucht anzusetzen, konnte ihn aber nie so richtig durchbringen. Einmal standen beide auf dem Apron und Gallows wollte seine Choke Bomb, wie ich es jetzt mal nennen würde, wo er halt mit beiden Händen an den Hals des Gegners fasst und ihn dann Powerbomb-mäßig sag ich mal, erst in die Luft und dann wieder auf den Boden befördert. Wo er dann halt, wie gesagt, die Beine standen auf dem Apron, hochgenommen, Ibushi zum Chokebomb dann einfach fallen lassen. Aber so richtig schön noch den Kopf nach vorne gezogen, sodass Ibushi volle Kanne, volle Möhre mit dem Gesicht voran auf den Boden geklatscht ist, außerhalb des Rings. Das sah sehr unangenehm aus. Am Ende gab es denn einen Roller nach dem Doc Gallows erst die Choke Bomb wieder versucht hatte, Ibushi da schon kontern konnte, mit einem Einsatz zur Hurricanrana. Gallows konnte da nochmal sich befreien, beziehungsweise wieder den Konter kontern, hat dann eine Powerbomb, im Endeffekt sogar fast den Last Ride vom Undertaker bekannt, der Move versucht, wobei Ibushi dann halt über Gallows sozusagen drüber und ihn dann einfach einrollen konnte. Damit Ibushi siegreich und die ersten beiden Punkte für Ibushi. Doc Gallows weiterhin zu diesem Zeitpunkt mit 0 Punkten. Ebenfalls noch 0 Punkte vor dem Match hatte Bad Luck Fale, der sein erstes Match verloren hatte. Jetzt traf er auf Togi Makabe, der sein erstes Match gewinnen konnte. Und hier konnte Bad Luck Fale seine ersten beiden Punkte bekommen. Das Match war okay, sag ich jetzt mal. Lief so ein bisschen, wie man es erwarten konnte. Wenn man Bad Luck Fale und Togi Makabe hört, ordentlich, sag ich mal, volles Pfund aufs Maul. Ein Thema, was mindestens einmal pro Turniertag so auf der Tagesordnung, auf dem Speiseplan drin steht. Am schönsten war eigentlich die Finish-Sequenz, bei der Togi Makabe erst mit dem King Kong Knee Drop den versuchen wollte, Fale ausweichen konnte. Und dann ein Spot, der gezeigt hat, wo er den Gegner mit einer Hand zum Chokeslam hoch und dennoch in der Luft, wie Umaga früher, mit dem Daumen voran, den Daumen gegen den Hals, während der Gegner noch in der Luft. Aber dies konnte Makabe blocken. Fale konnte aber nach dem Block noch ein Spear hinterher setzen und nach dem Spear dann der Bad Luck Fall. Und das ist es dann auch gewesen für Togi Makabe. Beide nach dem Match mit 2 Punkten. Und damit ging es dann in das nächste Match. Und täglich grüßt der Toru Yano. Toru Yano gegen AJ Styles. Eigentlich braucht man da nicht viel zu sagen. Toru Yano macht, was Toru Yano so macht. Aber AJ kann das halt auch. Denn wir wissen, AJ kann auch ein richtig kleiner Drecksack sein. Was er hier mehrmals gezeigt hat, indem er, sag ich mal, Spots, die Toru Yano sonst zeigt, auch gezeigt hat. Da wurden viele Tiefschläge versucht und teilweise auch getroffen. Am Ende kann AJ Styles Toru Yano denn zur Aufgabe bringen und sich hier seinen zweiten Sieg im Turnier holen und damit führt er den Block an mit 4 Punkten. Toru Yano weiterhin mit 0 Punkten. Dann kommen wir als nächstes zum Co-Main Event des Abends, nämlich zu Tetsuya Naito gegen Herrn Katsuyori Shibata. Tetsuya Naito mal wieder mit seinem Anzug und Maske zum Ringen kommen. Ja, Shibata hat das nicht interessiert. Der Ringrichter hat läutet den Gong. Naito immer noch im Anzug bequemt sich dann mal doch den Anzug vielleicht auszuziehen und Shibata denkt sich, hast ja genug Zeit gehabt und verpasst ihm schon eine, dreht ihm dann auch noch die Maske so ein bisschen rum, sodass Naito nichts mehr sieht, wo denn schon fast nicht mehr viel gefehlt hätte und es hätte den Penalty-Kick gegeben, der dann wahrscheinlich sogar schon siegreich zum Sieg geführt hätte. Im Laufe des Matches schafft es Naito trotzdem noch seinen Anzug dann auszuziehen. Und auch teilweise die Oberhand zu gewinnen, indem er sich auf die Beine von Shibata konzentriert und unter anderem mit einem, ich sag mal, individuell ausgeführten Finger vor Leglock unter anderem versucht Shibata zum Tappen zu bringen. Auch eine Variante des, ja, ich weiß nicht, Am ehesten kennt man es vielleicht von Brock Lesnar als Brock Lock. Nur, dass er hier halt nicht das Bein über den, also das Knie sozusagen, die Kniebeuge im Nacken hat und das Bein so über den, sondern halt das nur mit den Armen macht. Aber am Ende nutzt es Tetsuya Naito nichts. Es gibt am Ende die Sleeper Hold Penalty Kick Combo zum Sieg von Shibata, der hier das Match für sich entscheiden kann, seine ersten beiden Punkte holt, damit er und Naito beide bei 2 Punkten und mit Abstand das beste Match des Abends. Denn was jetzt folgen sollte, Hiroshi Tanahashi gegen Hiroyoshi Tensan. Ja, das war jetzt nicht so viel, um es freundlich zu sagen. Gut, Spannung kam jetzt bei mir persönlich auch nicht viel auf, was jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen hat. Am Ende kann Tanahashi einen Move von Tenzan mit einem Swinging Neckbreaker kontern, den Sling Blade hinterher setzen und dann mit dem High Fly Flow das Match beenden. Aber ganz ehrlich, wenn ihr das Match nicht gesehen habt, auch nicht so schlimm. Grundsätzlich würde ich jetzt, um mal so ein kleines Fazit auch zu haben, an dem Tag wirklich empfehlen, kann ich fast nur Shibata gegen Naito. Das Match kann man sich auf jeden Fall angucken. Und ansonsten AJ gegen Toru Yano, wie gesagt, wenn man Toru Yano mag und die Sachen, die er macht, dann ist es okay. Wenn einem das nicht so zusagt, wird einem das Match wahrscheinlich auch ein bisschen langweilen. Ansonsten, wie gesagt, auch Fale gegen Makabe und Doc Gallows gegen Kota Ibushi. Beides jeweils mit 8 Minuten relativ kurz gehalten. Aber jetzt, wie gesagt, auch nichts, was man unbedingt gesehen haben muss. Von daher kann man wohl sagen, von den bis Tagen bis hierhin wahrscheinlich der schwächste Tag, wie gesagt, nur der Co-Main Event würde jetzt von mir eine Sehempfehlung kriegen. Auch wenn ich sagen muss, so wirklich gelangweilt habe ich mich jetzt bei der ganzen Show nicht. Aber wie gesagt, die Erwartungen sind immer relativ hoch, beziehungsweise bei New Japan ist halt immer dieses zwischen gute Show und okay Show. Bei anderen, was bei New Japan eine okay Show ist, wäre bei anderen die Show des Jahres. Bei anderen liegen. Von daher, es war jetzt keine Katastrophe. Es war okay. Wenn man den Tag jetzt verpasst hat und ihr euch jetzt vielleicht nur das hier anhört und davon jetzt nichts gesehen habt, mein Gott, auch nicht schlimm. Habt ihr jetzt nicht so viel verpasst. Wie gesagt, Shibata, Naito, kann man vielleicht nachholen. Ist jetzt aber auch nicht zwingend notwendig. So, würde ich sagen, gucken wir nochmal kurz auf die Zwischenstände. Die Tabelle nach dem zweiten Tag vom Block A führenden Styles und Tanahashi jetzt mit 4 Punkten. Toru Yano, Doc Gallows mit 0 Punkten ganz hinten, der Rest mit 2 Punkten. Ja, damit wären wir auch am Ende von Tag 3. Und Tag 4 steht schon um die Ecke, aber den gibt es beim nächsten Mal. Also, bis dahin, viel Spaß beim Gucken und danke, dass ihr zugehört habt. G1 Climax 25, Tag 4. Herzlichen guten Hallo. Ich bin der Jan. Ich moderiere heute diese einen kleinen Shorty, in dem ich einen Blick zurückwerfe auf Tag 4 des Climax aus Takamatsu Kagawa. Ach ja, Kagawa, nicht nur ein schöner Landstrich in Japan, sondern auch ein sehr guter Fußballer. Aber das ist wieder eine Geschichte für einen anderen Podcast. Wir befanden uns im Takamatsu City Gymnasium, wo Tag 4 des G1 Climax stattfand. Und wir fangen wie üblich an mit den nicht ganz so wichtigen Tag Team Matches. Und das erste Tag Team Match des Abends. Der Bullet Club mal wieder. Doc Gallows, Tama Tonga und Cody Hall, die den Opener sogar für sich entscheiden könnten, gegen Captain New Japan, Yoshin Van der Leyga und Tiger Mask. Am Ende könnte Doc Gallows den Sieg holen mit seiner Choke Bomb. Ja, war ein anständiger Opener. Ich finde es immer schön, Yoshin Van der Leyga zu sehen. Cody Hall mag ich auch sehr und Tama Tonga halte ich sowieso für einen der, naja, unterschätztesten, ist immer schwierig zu sagen, aber zumindest unterrepräsentierten, weil er halt, wenn überhaupt, dann nur in solchen Tag Team Matches als Füller, sag ich mal, zu sehen ist, was ich ein bisschen schade finde. Auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis für Doc Gallows, der ja bis hierhin seine Turniermatches nicht so ganz erfolgreich bestreiten könnte. Hier mal ein kleines Erfolgserlebnis für ihn. Ebenfalls ein Erfolgserlebnis hatte das Team Chaos. Gedo, Toruyano und Yoshihashi konnten David Finlay, Hiroshi Tenzan und Masquerado Rada besiegen. Ja, war okay, ne? David Finlay gefällt mir auch von Tag zu Tag besser. Für ihn auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen, bei New Japan ins Dojo zu gehen. Und hier ja auch wieder mit sehr vielen, sehr erfahrenen Leuten. Ja, es gab wieder alles zu sehen, was man eigentlich so erwarten konnte. Tenzan hat seine Sachen gezeigt. Toriano hat ein bisschen was von seinem Zeug gezeigt. Am Ende war es, glaube ich, Yoshihashi. Mit seinem, ja, ich weiß nicht, wie es bei ihm heißt, nennen wir es einfach mal Swanton Bomb, gegen David Finlay, wenn ich mich jetzt halt nicht komplett täusche. Egal. Auf jeden Fall Team Chaos gewinnt. Als drittes Match mal wieder Team Bullet Club, die auch diesmal wieder erfolgreich waren. Diesmal in der Besetzung AJ Styles und Bad Luck Fale. Die Jay White und Kota Ibushi besiegen konnten. Und damit dürfte das das erste Mal gewesen sein in sehr langer Zeit, dass der Bullet Club, ich glaube, im Endeffekt alle seine Matches an diesem Abend, naja, nicht ganz, fast alle seine Matches siegreich bestreiten konnte. Zumindest in den Tag Team Matches, gerade in den Random Tag Matches, in den zusammengewürfelten, häufig nicht ganz, so glücklich, aber hier mit der schon fast Top-Besetzung AJ Styles und Bad Luck Fale war das doch ganz okay. Das vierte und letzte Tag-Match, wieder ein Six-Man-Tag-Match, diesmal Hiroshi Tanahashi, Katsuyori Shibata und Ryusuke Taguchi gegen Tetsuya Naito, Tori Makabe und Yohei Komatsu. Naito mal wieder. Diesmal nicht in Anzug, sondern wie bei diesen Tag Team Matches häufiger in T-Shirt und Baseball-Cap und relativ lustlos. Und am Ende könnte er seinem Team auch nicht zum Sieg verhelfen. Das Team um Tanahashi, Shibata und Taguchi konnte das Match nach gut 14 Minuten für sich entscheiden. Womit wir dann auch zu dem interessanten Part kommen. Denn es war jetzt Zeit für das erste Turniermatch des Abends, der zweite Turniertag für Block B und eröffnet wurde der Tag der Blöcke des Blocks nach der Pause, die ja immer nach den Tag Team Matches kommt, mit dem Match Yujiro Takahashi gegen Tomohiro Ishii. Und ja, Yujiro hatte natürlich mal wieder eine wahrscheinlich nicht allzu teure Dame mit sich an seiner Seite, die auch noch ein bisschen zeigen konnte, dass sie anscheinend Erfahrung im, ja, ich sag mal, Tanzgewerbe für Erwachsene hat. Ein paar Moves konnte sie auf den im Ring auspacken, die eindeutig ja, für sich sprachen, sagen wir es mal so. Aber naja, Yujiro und seine Damen, das ist auch wieder ein Kapitel für sich. Leider für Yujiro zumindest konnte er hier das Ding, den Kampf nicht für sich entscheiden und steht nach dem Kampf immer noch mit 0 Punkten da, wohingegen Tomohiro Ishii hier sein zweites Match gewinnen konnte. Yujiro, der sich hier auch teilweise ab und zu mal, zumindest in einer Szene, sehr, sehr deutlich wohl bei Toriano wie sagt man, schlau gemacht hat, was abgeguckt hat. Ja, ich glaube, was abgeguckt hat, ist ganz gut getroffen. Denn eine Aktion, nämlich ein Tiefschlag und danach der Einroller, 1 zu 1 wie von Toriano geklaut. Aber konnte hier nicht zum Sieg führen. Am Ende kassierte Yujiro eine Clothesline im Sitzen, nach der er immerhin noch auskicken konnte, aber danach gab es dann noch ein Brainbuster von Ishii, der dann zum Sieg führte, wobei man sagen muss, zumindest aus der Kameraperspektive sah der Brainbuster jetzt nicht allzu gut aus. Das sah mehr aus wie, naja, ein etwas härterer Vertical Suplex. Wobei ich hier jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen das auf die Kameraperspektive schieben würde. Vielleicht hätte es aus einer anderen besser ausgesehen, aber hier gab es wieder nur die Hardcam, die halt als einzige Kamera, die ab und zu nur mal, sag ich mal, reingezoomt hat, beziehungsweise zwei Zoomstufen, glaube ich, hatte. Vielleicht waren es auch mehr, aber maximal halt, oder die meiste Zeit bei zwei Stufen halt sehr weit weg und etwas näher dran. Aber ja, zumindest aus der Perspektive sah das jetzt nicht so gut aus. Das einzige Positive, neben wahrscheinlich seiner Begleitung, für Yujiro dürfte noch gewesen sein, auch wenn es halt eben am Ende nichts bringt, dass er so relativ dominant gegen Tomohiro Ishii sein durfte. Und einige schöne Sachen zeigen konnte. Unter anderem auch ein, ich würde es mal als Fisherman Brainbuster bezeichnen. Der auf jeden Fall besser aussah als der Finisher, der Finishing Move von Ishii. Nach dem Brainbuster hielt sich Ishii auch die Schulter. Das auch mehr oder weniger über das Match dann durch und naja, es sah nicht so aus, ob der Move wirklich auf die Schulter gegangen ist, so dass man jetzt hoffen kann, dass da jetzt nicht wieder die Verletzung aufgebrochen ist, die wahrscheinlich eh nie weg war, weil Tomohiro Ishii und die Schulter, gerade während des Climax, ist ja auch so ein bisschen was wie der Running Gag oder die unendliche Geschichte. Eine längere Geschichte ist wahrscheinlich nur Togi Makabe gegen Ishii um den Never Open Weight Title. Das ist ja auch so ein bisschen die Never-Ending-Story. Naja, egal. Ja, wie gesagt, Tomohiro Ishii siegreich, 4 Punkte. Yujiro noch ohne Punkt. Aber das wird sich auch noch ändern. Vielleicht, zumindest. Kommen wir zum zweiten Match. Und hier kam es dann zum Aufeinandertreffen von Satoshi Kojima und Michael Elgin. Vor dem Kampf beide noch ohne Punkt. Und zumindest für einen sollte sich das natürlich ändern. In dem Fall hatte Satoshi Kojima am Ende das bessere Ende. In einem Kampf, den ich am ehesten beschreiben würde mit volles Pfund aufs Maul. Egal wie. Ob nur Ellbogen, Forearms, Clotheslines, Shops. Von allem gab es viel und reichlich. Also die volle Pfund aufs Maul zum Spartarif oder die Flatrate. Die volle Pfund aufs Maul Flatrate. Sollte ich mir vielleicht patentieren lassen, wäre ein guter Spruch auf dem T-Shirt. Naja, egal. Ja. Halt, die beiden haben sich's gut gegeben. Am Ende springt Elgin vom Seil, will eine Aktion zeigen. Kojima kontert mit einer krachenden Clothesline und kann Elgin danach pinnen. Damit Kojima 2 Punkte, Elgin weiterhin bei 0. Aber das Match war okay. Wenn man diese Art von volle Pfund aufs Maul mag, dann war das okay. Was immerhin, muss man sagen, bei Kojima, von dem ich mir bei den Matches meistens auch nicht so viel erwarte. Was Kojima auf jeden Fall lassen sollte, wäre der Elbow Drop vom Top Rope. Denn der sah wieder nicht gut aus. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es in einem der Tag Team Matches war oder am ersten Turniertag von Block B, wo er auch so einen Elbow Drop gezeigt hat, bei dem er wirklich nur droppt, aber wie ein nasser Sack einfach nur runterplumpst. Das sah echt nicht schön aus. Naja, egal. Am Ende, wie gesagt, siegreich. Und damit kommen wir zum dritten Match des Abends und eigentlich auch schon dem ersten wirklichen Main Event, denn diesmal gab es für mich zumindest nicht nur zwei Main Events, sondern dreie. Denn der Favoritenschreck Carl Anderson, der ja am ersten Tag, am ersten Block B-Tag Shinsuke Nakamura besiegen konnte, bekam es mit Hiroki Goto. Mein Gott, manchmal ne, Namen schwierig. Nicht nur deutsche Sprache, schwere Sprache, japanische Sprache, auch sehr schwere Sprache. Anderson did it again. Am Ende konnte er Hiroki Goto kontern. Und den Finisher von Goto kontern mit dem Ace Crusher und sich den Sieg holen. Überraschend. Eigentlich nicht wirklich. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob in der Vorschau auf den Climax Sven und ich das sogar so ein bisschen prophezeit hatten, dass das passieren könnte, weil halt Goto als IC-Champion halt, wenn er gegen jemanden verliert, derjenige wahrscheinlich in der Zeit bis zu Wrestle Kingdom vielleicht mal einen Titelshot kriegt. Und Carl Anderson hier durchaus ein Favorit, sage ich mal, mit darauf war, einer von denen zu sein. Aber nachdem er am ersten Tag Nakamura besiegen konnte, war das hier doch überraschend, muss man sagen. Ja, Goto bleibt bei seinen 2 Punkten, Anderson jetzt schon 4. Und das, nachdem er halt hier gegen zwei der Top-Leute aus seinem Block angetreten ist. Bisschen überraschend. Andererseits hat Carl Anderson in den letzten Jahren auch häufig beim Climax sehr gute Leistungen gezeigt. Das Match hier kann man auf jeden Fall, kann ich rundum empfehlen. War ein gutes Match. Auch ein gutes Match, meiner Meinung nach sogar das stärkste Match des Abends, kam dann mit Shinsuke Nakamura und Yuji Nagata, die hier ein schönes, ich würde fast sagen, vor allem am Anfang Oldschool-Match gezeigt haben. Am Anfang sehr viel Wrestling auf dem Boden. Dann gefolgt von einem Kick- und Knee-Abtausch, bis irgendwann Nakamura dann die Oberhand gewinnen konnte. Und dann halt mit Kicks und Kniestößen Nagata dominieren konnte. Aber Nagata kann dann im Laufe des Matches wieder ein bisschen hochdrehen und auch wieder, sag ich mal, in eine bessere Position kommen. Zum Finish reichen weder sein Submission-Move noch sein Side-Suplex, der ja, ich glaube, auch am ersten Tag ihm den Sieg gebracht hatte, reichen nicht. Nakamura kommt aus allem raus. und kann am Ende mit mehreren Boumaiers dann das Ding für sich entscheiden und seine ersten beiden Punkte holen. Was ja jetzt eigentlich ein po positiv für Nakamura gewesen wäre, wenn er sich bei dem Match nicht eine Verletzung zugezogen hätte. Ich habe das jetzt nicht hundertprozentig alles mitgekriegt, aber er hat sich wohl eine Verletzung am Arm zugezogen, weshalb er am fünften Tag die Aufzeichnung hier dieses Podcasts liegt nach dem fünften Tag. Auf jeden Fall konnte er da nicht am Tag Team Match teilnehmen, an dem üblichen Tag Team Match. Wurde da schon rausgelassen. Und so wie meine aktuelle Informationslage ist, am sechsten Tag, wo er gegen Michael Elgin antreten sollte, das Match wird entweder, also wenn ihr es hört, hat der Tag ja schon stattgefunden, ist das Match ausgefallen. Mein Stand der Lage ist, dass Nakamura zumindest noch nicht aus dem Turnier genommen wurde, aber wie schwer die Verletzung ist und ob er jetzt vielleicht nur ein bisschen aussetzen muss, ist jetzt noch nichts bekannt. Das nächste Turniermatch wäre erst am Samstag gegen Tomohiro Ishii. Von daher wäre jetzt noch bisschen Zeit, sage ich mal, das auszukurieren. Aber es wäre natürlich schon ein Rückschlag, vor allem, jetzt weiß ich nicht, wie es denn bei New Japan ist, ob das denn als Niederlage gewertet wird. Selbst wenn er nochmal ins Turnier eingreifen kann, vielleicht ab Samstag, weil wenn dem so wäre, das wäre schon ein ziemlicher Schock, würde ich mal sagen. Und vor allem würde das wahrscheinlich auch einiges in der Planung durcheinander werfen. Daher, wie gesagt, Sven und ich hatten ja auch in der Vorschau spekuliert, dass er ein großer Favorit ist auf den Sieg. Und da er halt gegen Karl Anderson am ersten Tag vom Block B verloren hat. Und wenn das Match jetzt hier, also am Tag 6, für ihn als Niederlage denn gewertet würde und nicht eventuell nachgeholt wird, was ja Gott sei Dank, sage ich mal, dieses Jahr möglich wäre, indem man es dann einfach an einem Tag vom Block, wo Block A sonst Matches hätte, einfach noch mit draufpackt. Wäre ja alles kein Problem. Man hat ja, sag ich mal, den entschlackten Zeitplan, weshalb sowas sogar möglich wäre. Aber wenn dem nicht der Fall ist, hätte Nakamura jetzt seine zweite Niederlage denn. Und das wäre dann schon ziemlich scheiße. Aber da nehme ich mal an, werden wir denn, wenn soweit ist, mit Tag 6 vielleicht auch, wenn wir da einen Rückblick dann werfen, da mehr schon zu wissen. Im Zweifel sonst an den darauffolgenden Tagen wird man dann sehen, ob er vielleicht rausgenommen wird, komplett. Ob es vielleicht einen Ersatz gibt oder ob dann einfach alle weiteren Matches, sag ich mal, gegen ihn gewertet werden. So oder so ist natürlich ein ganz blöder Zeitpunkt. Allerdings hat man ihm zumindest während des Matches davon nichts angemerkt, was, weil ich dann die Nachricht, dass er sich verletzt hat, hatte ich halt vorher, wusste ich vorher schon und habe extra nochmal drauf geachtet bei dem Match, als ich es mir angeguckt hatte. Aber man hat weder während noch nach dem Match auch nur ein bisschen davon gemerkt, wo es passiert sein könnte. Ja, wie gesagt, erstmal hat Nakamura seine zwei Punkte. Mal sehen. Hoffen wir mal, dass es das nicht gewesen ist für ihn im Turnier. Aber an diesem Tag war es das nicht. Denn wir hatten ja noch den dritten Main Event und den richtigen Main Event, weil letztes Match des Abends. Der IWGP Heavyweight Champion Katsushika Okada hat das mit Tomoaki Honma zu tun gehabt. Und die Zahl des Tages ist 5. Vielleicht 6. Und wer sich jetzt denkt, okay, 5, 6, was? Kokeshi. 5 Kokeshi-Versuche gab es, die man hundertprozentig zählen kann. Von denen gingen zwei daneben. Der erste normale Kokeshi traf nicht. Da konnte Okada ausweichen. Die normalen Standard-Kokeshis Gegner liegt am Boden, er läuft, nimmt Anlauf in den Seilen und naja, lässt sich fallen. Nummer 2 und 3 saßen. Dazu gab es noch einen Running Kokeshi gegen den stehenden Gegner. Der traf auch allerdings am Ende der Top Rope Kokeshi, ging natürlich ins Leere, wie so häufig, muss man sagen. Womit dann am Ende auch das Finale beziehungsweise Finish eingeläutet wurde am Ende. Gab es den Rainmaker und den Sieg für Okada, der damit sein zweites Match gewinnen konnte und die Tabelle damit in diesem Block zusammen mit Carl Anderson anführt. Beide mit 4 Punkten. Ich überlege, ich habe jetzt natürlich gerade das zugemacht zum Nachgucken. Ich glaube, Tomohiro Ishii hat auch 4 Punkte. Ist ja auch egal. Im Zweifel seht ihr das sowieso im Bild. Wenn ihr das auf YouTube guckt, habt ihr da eh das Bild vor euch. Aber ja, Tomoaki Honma erwartet weiterhin auf einen Sieg im Turnier. Und ja, mal sehen. Vielleicht wird es ja dieses Jahr was, dass er auch im Turnier wirklich jemanden besiegen kann. Hoffen wir nicht, dass es im Endeffekt nur ein Sieg gegen, in Anführungsstrichen, nur ein Sieg gegen Nakamura ist, weil er nicht eintreten kann. Weil, naja, das wäre auch irgendwie nicht so richtig. Andererseits in der Gruppe ist Yujiro. Das ist machbar, würde ich mal sagen. Und die Fans wollen es immer noch sehen. Da hatten Sven und ich ja auch so ein bisschen dran gezweifelt, aber hier war die positive Resonanz auch von mal sehr, sehr laut stark, obwohl es gegen Okada ging, beziehungsweise obwohl, vielleicht auch, bei Okada ist es immer schwierig zu sagen. Also es gab auch laute Okada-Chants, aber Honma war hier nicht minder beliebt. Ja, gut. Damit sind wir dann auch bei am Ende von Tag 4. Wie gesagt, fazittechnisch, die Turniermatches war, sag ich mal, bis auf das erste Turniermatch mit Ishii und Yujiro, wo ich jetzt sage, ja, muss man jetzt nicht unbedingt gesehen haben. Der Rest hatte immer irgendwas für sich. Ob es halt das volles Pfund aufs Maul bei Kojima Elgin, das ein gutes Match mit Überraschungssieger bei Carl Anderson gegen Goto, Nakamura gegen Nagata, mit einem schönen, teilweise Oldschool-Match, nicht so schnell, sondern ein bisschen gemächlicherem Tempo und halt Tomoaki Honma, wo halt die Fans auch nochmal richtig aufgedreht haben gegen Okada. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Von daher kann ich hier den Tag auf jeden Fall empfehlen. Auf jeden Fall deutlich mehr empfehlen als Tag 3. Wenn ich jetzt hier so auf die Uhr gucke, sehe ich auch, dass die Ausgabe hier schon ganz schön lang ging und für einen Short, die schon etwas nicht ganz so short geworden ist. Naja, was soll's? Gab halt ein bisschen was, über das wir reden mussten und ja, gerade mit Nakamura die Sache, werden wir die nächsten Tage wahrscheinlich auch nochmal drüber reden müssen, beziehungsweise auch der Sven mal seine Gedanken dazu, wenn dann schon mehr feststeht. Aber bis dahin, sage ich erstmal, war schön, dass ihr zugehört habt. Bis Tag 5 und viel Spaß beim Climax.
Hallo und herzlich willkommen im Wrestling Talk Radio. Ich bin der Sven, euer Pumper der Herzen, und ich mache mit euch heute mal wieder einen kleinen Mini-Review. Heute zu Tag 5 des New Japan Climax 2015. Und ich starte direkt in die Show. Ich gehe die ganzen Preliminary Tag Team Matches nur ganz kurz durch, indem ich die Ergebnisse einfach nur sage. Goto, Liger, Tiger Mask 4 und Yohei Komatsu, Entschuldigung, haben Tomoaki Honma, Mascara Dorada, Ryusuke Taguchi und David Finlay besiegt. Nagata und Captain New Japan haben das Bullet Club Team bestehend aus Yujiro und Cody Hall besiegt. Der Bullet Club in Besetzung von Carl Anderson und Tama Tonga hingegen haben Tomohiro Ishii und Yoshihashi hinter sich lassen können. Und Satoshi Kojima und Michael Elgin haben sich durchgesetzt gegen Okada und Gedo. Und ihr merkt schon, das sind alles Leute aus Block B und ein Name fehlt da, nämlich Shinsuke Nakamura. Und der fehlt leider, weil er sich verletzt hat, scheinbar an Tag 4 am Ellbogen. Und es fraglich ist, ob er weitermachen kann im Turnier. Ich habe jetzt Tag 6 noch nicht gesehen, ich bin komplett ungespoilert. Ja, schaut nicht so gut aus aktuell, so wie es ausschaut. Aber müssen wir einfach mal abwarten, wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Ich springe jetzt einfach mal in den Tag A hinein, zu den eigentlichen Turniermatches. Wir haben Bad Luck Fale gegen Doc Gallows. Die beiden großen Büffel vom Bullet Club treffen aufeinander. Und das Ganze war in meinen Augen ganz unterhaltsamer Brawl. Also dafür, dass beiden nachgesagt wird, dass sie nicht wresteln können, war das eigentlich ganz schick. Schöne Power Moves, bisschen Brawler Outside, alles in allem, finde ich, war es ganz anschaulich. War halt ein Sports Entertainment Match oder Sports Entertainment lastig, sage ich mal. Aber das kann man ja auch mal machen. Man muss ja nicht immer nur auf die Fresse hauen. Fale holt sich hier den Sieg. Doc Gallows steht aktuell damit bei 0 zu 3 nach Tag 5. Fale holt sich seinen dritten Sieg, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Und steht damit eigentlich, nein, ist der zweite Sieg, Entschuldigung, und steht damit sehr gut da. Nächstes Match, Toru Yano gegen Hiroyoshi Tensan, war, ja, das übliche Toru Yano-Match, gecheatet bis zum geht nicht mehr. Ich finde es unheimlich lustig anzusehen, wenn er Tensan verspottet und die Mongolian-Chops klaut. Ist halt komplett übertrieben und abgehackt. Bis dato nichts Besonderes im Match, halt Standardkost von beiden. Bis zu dem einen entscheidenden Moment, an dem Tenzan beschließt, er klettert aufs Seil und springt einen Diving Headbutt und es gibt Kopf-an-Kopf-Kontakt und beide sind sofort busted open. Tenzan blutet ein bisschen. Toru Yano hat eine Fleischwunde am Kopf, die ist ekelhaft. Also er kann sich da wahrscheinlich einen ganzen Geldbeutel drin verstecken in der Lücke jetzt, ne? Das ist sozusagen der Grand Canyon auf der Stirn, hat geblutet wie Sau. Match wird dann auch sehr schnell beendet nach dem Unfall. Jano schafft es mit einem Backslide Tenzan unten zu halten, holt sich 2 Punkte und ist sehr schnell dann eben Backstage, weil er unbedingt medizinisch versorgt werden muss. Das hat überhaupt nicht gut ausgeschaut. Gute Besserung an der Stelle, auch wenn er es nie hören wird. Aber das war ein Schocker, ein richtig kleiner Schocker. Weiter geht's mit Shibata gegen Togi Makabe. Beide ja nicht unbedingt dafür bekannt, sonderlich zimperlich mit ihren Gegnern umzugehen. Und genau so haben wir dann das Match auch bekommen. Shibata und Makabe haben aufeinander eingeprügelt. Sehr stiff das Match. Haben sich's richtig ordentlich gegeben, hat geklatscht, wo es klatschen musste. Maccabi unheimlich over bei den Fans und hat eben auch sein typisches Match runtergewrestelt, jedes Mal, wenn er in der Unterlage war. Shibata aufgefordert, nochmal einen draufzuhauen und ja, das sagt Shibata natürlich nicht nein. Shibata selber ist da sehr ähnlich aufgestellt. Wenn der eine ins Gesicht bekommt, fordert er auch direkt noch die zweite hinterher, hat er auch bekommen. Und Ausgang sehr schön mit dem Sleeper Togi Makabe zu Boden gebracht, richtig schön niedergechoked, hat unheimlich gut ausgeschaut in meinen Augen. Und anschließend mit dem PK, mit dem Penalty Kick den Sieg eingefahren. Für mich ein unterhaltsames Match, kann man sich durchaus angucken. Man hätte Schlimmeres befürchten können, weil ja viele Leute Togi Makabe nicht so toll finden. Aber ich fand's durchweg gut. Nächstes Match, Kota Ibushi gegen AJ Styles. Sozusagen das Rematch von ihrem Title Match von Invasion Attack müsste es gewesen sein. War damals schon ein schickes Match, wobei Ibushi mal wieder ein bisschen over the top war und flippy floppy war. Hier deutlich besser, finde ich, in meinen Augen, weil er sich eben wirklich ein bisschen zurückgenommen hat und sehr stark dargestellt wird. AJ ist sowieso einer der besten überhaupt aktuell, hat ein richtig gutes Match hier mit Ibushi auf die Beine gestellt, eines der besten Turniermatches bislang in meinen Augen. Und völlig überraschend für mich persönlich, holt sich Kota hier den Sieg. Also hat hier einen der Top-Favoriten besiegt. Und wird in meinen Augen ordentlich dargestellt während des Climax. Ich glaube immer noch nicht hundertprozentig dran, dass er das Ding gewinnen kann. Aber wenn er hier Leute wie AJ Styles besiegen kann, dann ist es auf alle Fälle eine Hausmarke, die er hier, oder eine Marke, die er hier setzt. Und das ist fantastisch für ihn. Nachdem er ja auch erst gerade frisch in die Heavyweight Division gerutscht ist, mehr oder weniger. Also Respekt dafür. Main Event ist Tetsuya Naito gegen Hiroshi Tanahashi. Naito lebt sein neues Gimmick perfekt aus. Er braucht eine halbe Ewigkeit, um sich auszuziehen. Der Ringrichter muss ihn extra auffordern, die Klamotten abzulegen. Tanahashi schon genervt, zeigt schon so auf dem Arm, wir haben doch keine Zeit, mein Freund. Und Naito wrestelt unheimlich langsam. Und das ist in dem Fall sehr gut. Es ist methodisch, er lässt seine Aktionen wirken und wenn er sich dann immer mal wieder hinlegt, ja, er haut Tanahashi aus dem Ring raus, er legt sich hin, ruht sich aus, naja, vielleicht reicht es ja für einen Countout, komplett unmotiviert, finde ich unheimlich unterhaltsam aktuell. Und muss man einfach ganz klar sagen, die beiden wresteln hier ein richtig starkes Match. Tanahashi versucht, Naitos Bein zu isolieren und zu schädigen. Naito ist ein unheimliches Ekel in dem Match, spuckt mehrfach Tanahashi an, verpasst ihm Slaps. Es ist wirklich hochemotional. Das Publikum springt total auf diesen Heel Naito an. Auf der anderen Seite eben der klassische Babyface Tanahashi. Funktioniert in meinen Augen sehr, sehr gut, diese Match-Story. Gibt den High-Fly-Flow und Naito opfert sein angeschlagenes Knie, um den High-Fly-Flow zu blocken. Und das ist in meinen Augen ein ganz, ganz starker Moment in dem Match. Es geht noch ein bisschen hin und her und aus dem Nichts, out of nowhere, verpasst Naito Tanahashi so eine Art Standing Sliced Bread und schafft tatsächlich hier den Upset und hat damit auch einen der Top-Favoriten besiegt und bestätigt damit seine fantastischen Leistungen bislang. Und wir hatten ja in der Preview schon gesagt, entweder holt Naito überhaupt keine Siege oder fast keine Siege und stellt dann fest, dass er mehr cheaten muss und sich verändern muss, um erfolgreich zu werden. Oder, wie es jetzt eben scheinbar dann doch der Fall sein sollte, hat er sich verändert und wird dadurch erfolgreicher. Und das finde ich sehr interessant. Hält nach der Show noch eine Promo. Man muss sagen, Tanahashi wird weggeholfen von zwei Young Lions, sellt den Finisher super gut. Also damit hat man direkt hier einen fantastischen Move für Tetsuya Naito etabliert, der es schafft, Tanahashi zu pinnen. Und wie gesagt, Naito hält eine Promo. Sinngemäß habe ich jetzt erfahren, hat er sich damit von New Japan losgesagt und sich voll Los Ingobernables verschrieben. Und einfach mal abwarten, wie es da weitergeht. Es schaut wahnsinnig interessant aus mit dem neuen Charakter. Was ja bei Tag 2 so ein bisschen mein Pet-Peeve war, wo ich ja mich im Review etwas drüber ausgelassen habe, war der Produktionswert der Show. Hier haben wir das erste Mal seit Tag 1 wieder volle Kameraausrüstung. Wir haben einen Kommentar dabei, das war bei Tag 2 bis 4 nicht der Fall. Tag 3 hatte zumindest wieder mehrere Kameraeinstellungen, Tag 2 und 4 waren nur mit der Hardcam unterwegs. Allerdings muss man sagen, dass Tag 3 und 4 auch von der Stimmung her viel besser waren als Tag 2, aber das hat euch ja der Jan ja schon erzählt. Und insofern, jetzt mit Tag 5 hat man auch produktionstechnisch hier wieder einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht, wobei ich persönlich es immer noch sehr schade finde, dass New Japan die Musiken, für die sie die Rechte nicht haben, beziehungsweise wo die Rechte eben bei Samurai TV liegen, komplett ausblenden, womit dann eben auch die Ansage der Wrestler verloren geht. Und das ist halt für mich so ein kleiner Stimmungskiller. Finde ich sehr schade. Sie haben ja normalerweise immer diese Ersatz-Themes, sollte man an der Stelle vielleicht wieder öfters verwenden. Spätestens im Finale oder wenn es dann eben Richtung Finale geht, rechne ich aber damit, dass das Ganze wieder so zum Einsatz kommt. Insgesamt muss man sagen, nach Tag 1 und 2, die ja etwas solide verhalten gestartet sind, bemerkt man seit Tag 3 und 4 ganz konkret, dass so langsam das Gaspedal angetippt wird und der G1 langsam in Fahrt kommt. Aber man muss auch bedenken, bei insgesamt 18 Tagen, 19, wenn man das Finale dazu nimmt, ist es auch selbstverständlich logisch, dass die Wrestler nicht jedem Tag Vollgas geben können. Jo, dann ist die Frage, wie geht's weiter an Tag 6? Ganz speziell die Nakamura-Situation. Hoffentlich wird er fit. Wenn er eben nicht fit wird, wird er im schlimmsten Fall aus dem Turnier rausgenommen, was natürlich mega bitter wäre, weil er einer der Top-Favoriten ist. Ich vermute, dass Toru Yano ordentlich durchgeschüttelt ist nach dieser fiesen Platzwunde. Ich denke allerdings, dass seine Teilnahme nicht weiter gefährdet ist. Jo, im Endeffekt war es das von meiner Seite aus. Von der Wertung her würde ich sagen, deutlich besser als Tag 1 und 2. Ich würde dem Ganzen 8,5 Punkte geben. War eine sehr unterhaltsame Show. Die Tag-Team-Matches am Anfang, die ich jetzt eben nur ganz kurz in den Results untergeratet habe, waren nichts Besonderes. Grundsolide. Und von den Turnier-Matches kann man sich alle 5 problemlos angucken, wird im Endeffekt unterhalten, wenn man sich darauf einlässt. Es sind verschiedene Wrestling-Stile, die da bedient werden und alles in allem eine sehr runde Show für mich persönlich und ich denke, es sind 8,5 eine ordentliche Nummer. Als Zwischenstand für Block A noch ganz kurz liegen aktuell vorne Tanahashi und AJ Styles zum Zeitpunkt nach Tag 5 zusammen mit Tetsuya Naito, Kota Ibushi, Katsuyori Shibata, Bad Luck Fale, alle diese Leute mit 4 Punkten, so wie man es eben auch erwartet hat, gerade bei Tanahashi und AJ. Dahinter Togi Makabe, Hiroyoshi Tensan, Toru Yano jeweils mit 2 und Doc Gallows, man möchte es fast sagen, erwartungsgemäß auf dem letzten Platz mit 0 Punkten. Das ist der Zwischenstand soweit. Tag 6 wird dann auch wieder von mir erfolgen, der Review, mit solchen potenziellen Krachern, möchte ich fast sagen. Ishii gegen Anderson, der mich aktuell auch sehr stark überzeugt im Turnier. Und Goto gegen Honma, was für mich so ein kleines Dark Horse werden könnte im Turnier. Bin ich sehr gespannt auf den Tag. Ihr werdet in Kürze den Review von mir hören. Und damit beende ich diese Chose hier auch schon wieder. Wünsche euch viel Spaß weiterhin beim Climax und eine gute Zeit bei allem, was ihr macht. Bleibt sauber. Bis zum nächsten Mal. Wanker Wanker. G1 Climax Tag 6 oder auch der Tag, an dem der Plan durcheinander geriet. Und damit hallo und herzlich willkommen im Wrestling Talk Radio zu einem weiteren Snap Suplex Shorty oder aus aktuellem Anlass können wir es auch ein Ronda Rousey Review nennen. Wird nämlich kurz und prägnant. Ich bin der Sven, euer Pumper der Herzen. Ich blicke zurück auf den angesprochenen Tag 6 im Climax. Alles in allem, sage ich mal, so als Mini-Fazit vorweg, eine solide Show ohne großartige Ausreißer nach oben oder nach unten. Überschattet wird der gesamte Tag vom Ausfall von Shinsuke Nakamura. Hatte ich ja gestern bei meinem letzten Review, sage ich mal, von Tag 5 schon angesprochen, dass er dort im Tag-Team-Match aufgrund seiner Verletzung nicht teilnehmen konnte. Jetzt ist hier fast schon der Worst Case eingetreten. Shinsuke konnte nicht antreten gegen Michael Elgin. Michael Elgin besiegt damit Shinsuke Nakamura durch Nicht-Antritt, durch Forfeit. Fraglich ist jetzt eben, ob Nakamura länger ausfällt, aus dem Turnier rausgenommen werden muss. Das würde in meinen Augen den Plan komplett durcheinander bringen. Offensichtlich ist geplant, irgendwas Größeres mit ihm zu machen in dem Turnier, weil er Stand jetzt eben noch nicht rausgenommen wurde. Aber man muss deutlich wahrscheinlich umbucken. Man hat auch hier an dieser Show gemerkt, gerade bei den Turniermatches, dass die Zeit, die Shinsuke und Elgin bekommen hätten, auf die anderen Matches aufgeteilt wurde. Und das ist für mich so ein ganz großer Kritikpunkt, der sich über das komplette Turnier oder über den kompletten Turniertag hier zieht. Alle Matches fand ich für das, was sie dargestellt haben, einen kleinen Ticken zu lang. Am meisten ist mir jetzt aufgefallen bei Ishii und Anderson dann. Und eben auch im Main Event hatte es ein paar Längen drin, wo überall, wenn du jedes Match so zweieinhalb Minuten kürzer gestaltet hättest, eine rundere Show gehabt hättest, in meinen Augen. Aber fangen wir erstmal mit den üblichen, verdächtigen Tag-Team-Matches an. Ich weiß, ich werde mich da wiederholen, auch zu dem, was ich bei den Vortagen schon gesagt habe, aber generell gefallen mir in allen Tag-Matches vor allem die Nicht-Tournament-Wrestler ausgezeichnet und ganz besonders die Young Lions. Im ersten Tag-Match haben wir Yushin Thunder Liger, Tiger Mask und Captain New Japan gegen Ryusuke Taguchi, Jay White und David Finlay. Solange die letzten beiden genannten im Ring waren, war das Match richtig ordentlich. Vor allem Liger in Kombination mit den beiden anderen, mit White und Finlay, war richtig schick. Die Chemie zwischen Jay White und David Finlay gefällt mir richtig gut. Ich hoffe, dass die beiden eben im Junior-Tag-Bereich vielleicht landen sollten. Sobald Taguchi ins Match geht, ist natürlich ja sehr eintönig, ja, durch diese arschorientierte Offensive. Der kleine Lacher war, als Liger alles unter Kontrolle hatte und Captain New Japan vehement gefordert hat, dass er eingetaggt wird, die nächste große Aktion direkt daneben setzt und von Liger erstmal dicken Anschiss inklusive einem Tritt bekommt, war ein schicker kleiner Moment. Wie gesagt, oder wie wahrscheinlich noch nicht gesagt, Liger, Tiger Mask und Captain New Japan gewinnen das Ding. Klar, Young Lions kassieren hier den Pinfall. Im nächsten Match haben wir das Chaos-Team, bestehend aus Toru Yano und Yoshihashi, gegen Bullet Club, Doc Gallows und Cody Hall. Wir haben hier schöne kleine Comedy-Elemente gesehen zwischen Toru Yano und Doc Gallows, wobei ich ganz klar sagen muss, sobald Doc Gallows ein bisschen mehr in diesen Sports-Entertainment-Bereich rübergleiten darf, von seinem Stil her, und eben auch ein paar lustige Elemente mit einnehmen darf ins Match, fühlt es sich für mich gleich viel organischer an. Also nicht hier dieses übertriebene Bullet Club Gedönse, sondern eben auch mal so die lustige Seite zeigen dürfen. Hat er mir sehr gut gefallen in der Kombination mit Toru Yano. Cody Hall wird immer sicherer im Ring. Die Kombination aus Gallows und Hall hat mir auch ganz gut gefallen. Ende vom Match ist ein Swanton Bomb von Yoshihashi gegen Cody Hall zum Sieg und damit die Niederlage für den Bullet Club. Nächstes Match, Togi Makabe, Kota Ibushi und Mascara Dorada treten an gegen Hiroshi Tensan, Katsuyori Shibata und Yohei Komatsu, auch hier wieder der Young Lion, gerade in Kombination mit Mascara Dorada auf der Gegenseite sehr, sehr schick. Ibushi und Shibata haben schon mal ein bisschen angedeutet, was ihr Match versprechen könnte. Leider Gottes haben auch Makabe und Tensan angedeutet, was ihr Match werden könnte, nämlich wahrscheinlich genau das Gegenteil von dem. Ja, es ist, was es ist. Das Team um Makabe und Ibushi holt hier den Sieg. Und das finale Tag-Match an dem Tag ist dann Hiroshi Tanahashi, Tetsuya Naito und Michael Elgin. Interessante Kombination an der Stelle. Gegen den Bullet Club, AJ Styles, Bad Luck Fale und Tama Tonga. Interessant deswegen, weil am Tag vorher noch Tanahashi und Naito gegeneinander gewrestelt haben. Es gab ja teilweise ja Anspuckaktionen von Naito gegen Tanahashi, aber hier an der Stelle halt überhaupt keine Animositäten von Tanahashi in Richtung Naito, obwohl Naito eben hier auch wieder komplett null Bock hat, T-Shirt nicht aussieht und sich mehr oder weniger fast komplett aus dem Match raushält, bis auf das Finish, weil er da mit seinem neuen Finisher, dem Standing Slice Spread, den Sieg holt für sein Team und sich damit auch schon direkt wieder verpieselt. Michael Elgin hier halt durch den Ausfall von Shinsuke in das Match mit reingerutscht und hat mal wieder ein paar nette Kraftaktionen zeigen dürfen. Hat auch einmal versucht, Fale hochzuheben, hat nicht ganz funktioniert, aber war allesamt in Ordnung. Dann gehen wir in die Tournament-Matches. Wir beginnen mit Yujiro Takahashi gegen Yuji Nagata, in dem meiner Meinung nach besten Yujiro-Match seit langer Zeit. Also Nagata zieht ihn hier wirklich zu einer richtig guten Leistung. An einem Punkt im Match haben wir eine Situation, wo sich entweder Nagata wirklich an den Rippen verletzt, oder er ist wirklich ein großartiger Seller, weil er sich bei jeder Aktion, egal ob offensiv oder defensiv, immer die Rippen hält, das Gesicht verzieht. Ich hoffe, dass es wirklich nur Selling ist, dann ist es wirklich grandios. Wenn es eine Verletzung wäre, wäre es extrem bitter, gerade für den 47-jährigen Nagata. Wirklich ordentliches Match, schön methodisch am Anfang, ein bisschen mattenbasiert. Dann kommen die Strikes, die Kicks, und wie gesagt, zwischen jedem Kick hält sich Nagata die Rippen und Match war, wie gesagt, ganz am Anfang vielleicht ein Ticken zu lang für das, was es war. 2 Minuten weniger hätten dem ganz gut getan. Letztendlich gewinnt Yujiro hier, holt seinen ersten Sieg im Turnier mit dem Miami Shine und damit ist Stand jetzt Honma der letzte Wrestler ohne Sieg, weil er nämlich gleich im nächsten Match angetreten ist gegen den Intercontinental Champion Hirooki Goto und es leider nicht für Honma gereicht hat. Er hat wieder mal eine grandiose Leistung gebracht, hat wieder mal die Fans komplett hinter sich gehabt, aber letztendlich war dann Goto dann doch derjenige, der den Sieg hier davontragen konnte, seinen zweiten Sieg einfährt im Turnier und ja, hier mal auch als Champion ordentlich dargestellt wird. Kann man nicht anders sagen. Nächstes Match, Tomohiro Ishii gegen Karl Anderson. Anderson, der fulminant gestartet ist mit 2 großen Siegen gegen Ishii. Und ja, die beiden haben hier auch ein ordentliches Match hingelegt. Wie gesagt, für meinen Geschmack einige Längen drin. Es gibt einen Moment in dem Match, bei dem Ishii wieder mal sehr ungünstig auf der Schulter bzw. im Nacken landet, sich auch sofort die Schulter hält. Ab diesem Moment ist fast die komplette Offensive von Karl Anderson methodisch auf Angriffe auf den Nacken ausgelegt. Gefällt mir sehr gut vom Stil her. Allerdings eben vom Tempo her sehr angezogen mit der Handbremse teilweise. Match geht über 16 Minuten. Und Ishii ist halt von seinem Stil her halt sehr vorausschaubar. Es ist halt Strikes, Strikes und nochmal Strikes. Immer schön auf die Omme. Dann mal schön Headbutt auspacken. Am Anfang des Turniers hat man noch gedacht, er wird langsam vernünftiger. Haut die Headbutts nur noch auf die Brust. Mittlerweile werden die Headbutts auch wieder höher gesetzt gegen den Kopf. Und naja, es ist, wie es ist. Ishii kommt halt nicht aus seiner Haut raus. Mal schauen, ob er das Turnier mehr oder weniger unbeschadet übersteht. Er hält sich halt mittlerweile schon wieder die verletzte, Schrägstrich, verheilte, Schrägstrich, wie auch immer, zerstörte Schulter. Und holt ihr den Sieg nach dem Brainbuster und holt sich hier seine Punkte 5 und 6. Elgin gegen Shinsuke hat nicht stattgefunden, wie gesagt. Damit sind wir dann auch schon direkt im Main Event. Katsuchika Okada gegen Satoshi Kojima war für einen Main Event ordentlich, aber nicht so gut, wie ich es mir eigentlich erwartet hätte. Ich habe eigentlich gedacht, dass Kojima hier noch ein bisschen mehr aus sich rausholen könnte, ähnlich wie Tenzan, der eigentlich auch eine solide Leistung gegen Tanahashi ausgepackt hat, ein paar Tage vorher. Leider war es nicht ganz so, aber auch hier würde ich sagen, das ist auf alle Fälle dem Zeitmanagement geschuldet. 18 Minuten geht das Match. Kojima ist über weite Teile am Drücker und kann so ziemlich jeden von seinen Standard-Moves zeigen. Hier die Machine Gun-Chops in der Ecke, den leider immer noch sehr hässlichen Elbow-Drop, was wirklich ein Drop ist. Du hast null Sprungbewegungen in den Knien. Er setzt an zur Cozy Lariat, aber Okada bricht vorher zusammen. Und das ist irgendwo so der Moment, wo auch Kojima realisiert scheinbar, wie kaputt er im Moment eigentlich ist. Und dann selber auch halbwegs zusammenbricht. Match geht dann noch ein bisschen hin und her. Tombstone-Ansatz von Okada wird geblockt. Letztendlich kommt er durch. Okada frisst noch die Lariat von Kojima. Reicht nicht zum Sieg und am Schluss ist es der Rainmaker, der Kojima hier zu Boden bringt. und letztendlich auch hinter sich lässt. Okada holt auch hier seinen dritten Sieg im Turnier und steht damit zusammen mit Tomohiro Ishii gemeinsam auf Platz 1 im Block B. Auf Platz 2 Karl Anderson, Hiroki Goto, jeweils mit 4 Punkten. Danach Kojima, Nagata, Nakamura, Elgin und Yujiro jeweils mit 2. Und wie leider nicht anders zu erwarten, Tomoaki Honma immer noch ohne Sieg im Turnier. Die Streak lebt auch im zweiten Jahr in Folge. Und ich hoffe so, dass der gute Mann hier zumindest am letzten Tag dann Yujiro besiegen kann. Ich glaube, das Dach fliegt weg, weil die Fans sind immer noch komplett hinter ihm. Fazit, wie gesagt, eingangs. Alles in allem eine okaye Show, kein großer Ausreißer nach oben oder unten, komplett Durchschnitt in meinen Augen, kein Match war jetzt wirklich der Bringer. Das beste Match insgesamt des Abends war dann wahrscheinlich doch Ishii gegen Anderson. Und wie gesagt, im Vergleich zu den vorherigen Tagen war das halt immer noch eine Klasse drunter. Man merkt deutlich, dass diese Show unter dem Ausfall von Nakamura leidet und die Ungewissheit, wie es weitergeht mit ihm im Turnier, an dem Tag wirklich alles durcheinander bringt. Aussicht auf Tag 7. Wir haben mit Naito und AJ das Rematch von Wrestle Kingdom in Aussicht. Wir haben Fale und Tanahashi, was ganz schick werden könnte, weil wir hier eben einen Styles Clash haben mit dem Big Man. Und worauf ich mich persönlich am meisten freue, Shibata gegen Ibushi. Das sollte sehr, sehr gut werden. Ihr hört dann natürlich bei uns auch wieder im Wrestling Talk Radio, wie es hier weitergeht. Und mal gucken, ob das Jan reviewt oder ich. Das klären wir noch, aber einer von uns beiden macht es hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei unserem kleinen Mini-Rückblick. Bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt sauber. Wir hören uns. Macht's gut. Und natürlich Wanker Wanker.